SWR 2 Leben.
Seit Ausbruch der Corona-Krise schlafe ich besonders tief und fest. Ich erinnere mich allerdings sehr deutlich an den folgenden Traum. In der Dämmerung stehe ich mit meinem Auto an einer Straßenverkehrskreuzung. Die Ampel zeigt rot und ich möchte rechts abbiegen. Rechts abbiegen bei Rot ist in den USA, wo ich seit langem lebe, nicht nur erlaubt, sondern geboten. Wer zögert, löst ein lautes Hubkonzert aus. In der Schweiz, wo ich herkomme, ist hingegen jegliche Weiterfahrt bei Rot streng verboten. Mein Traum wird zum Albtraum, denn ich kann mich vor der Ampel nicht entscheiden, ob ich anhalten oder weiterfahren soll. Ich weiß nicht, was tun, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Ende Februar bin ich in Israel ziemlich unvermittelt mit den ersten behördlichen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus konfrontiert worden. Nur knapp entging ich der Quarantäne in einem kleinen Hotelzimmer am See Genezareth. Ich schaffte gerade noch rechtzeitig den Flug zurück in die Schweiz. Hier reagierte der Bundesrat erst ein paar Tage später auf das Coronavirus. In den USA sagte Präsident Trump derweil immer noch, er habe alles unter Kontrolle und das chinesische Virus werde schon bald von selbst verschwinden. Ich warnte meine Bekannten in der Schweiz und in den USA, sobald Donald Trump die Krise nicht mehr verleugnen könne, werde er als erstes die Grenzen dicht machen. Genauso geschah es. Zum Glück erwischte ich am Freitag, dem 13. März, den letzten regulären Flug der Swiss Airlines nach Boston. Wir landeten knapp 2 Stunden, bevor Donald Trumps Einreiseverbot für Passagiere aus Europa in Kraft trat. Auch zu diesem Zeitpunkt war Covid-19 bei der Grenzkontrolle überhaupt noch kein Thema. Dutzende von uns Passagieren benutzten wie eh und je dieselben Touchscreens. Gewissenhaft pressten wir eine nach dem anderen unsere Finger auf die schmuddeligen Glasflächen, um möglichst deutliche Abdrücke zu erhalten. Es gab keine Desinfizierung der Maschinen und auch keine Verhaltenshinweise für die Einreisenden. Die bedrohliche Infektionskrankheit wurde mit keinem Wort erwähnt. Die Zollbeamtin lächelte wie immer und hieß mich freundlich willkommen back home. Trostlieder verspricht der Link Hashtag Songs of Comfort, den mir eine amerikanische Freundin zur Begrüßung in mein Homeoffice schickt. Ich klicke mich ein und schon erklärt mir der weltbekannte chinesisch-amerikanische Cellist Yo-Yo Ma lächelnd sein neues musikalisches Projekt. Er will den Zusammenhalt während der Corona-Krise stärken. Er schlägt vor, eigene Songs of Comfort aufzunehmen und ins Netz zu stellen. Dann spielt er in seinem Wohnzimmer sehr innig Going Home, eine melancholische Melodie aus Antonin Dvoraks Symphonie aus der Neuen Welt. Ich höre zu und frage mich, bin ich tatsächlich in dieser neuen Welt daheim? Ich bin froh, wieder bei meinem Mann im eigenen Haus mit Katze, Hund und den Hühnern im Garten zu sein. Mir gefällt es im weiträumigen, ländlichen und etwas schrägen Vermont. Doch gleichzeitig fürchte ich mich davor, ein drittes Mal innerhalb kurzer Zeit miterleben zu müssen, wie ein Land in die Corona-Krise stürzt. Ich merke, dass ich der Regierung, dem Gesundheitssystem und dem Sozialstaat der USA weit weniger vertraue als den entsprechenden Institutionen in der Schweiz. Während ich in Zürich auf meinen Rückflug wartete, hatte ich zwar ein alarmierendes Ansteigen der Corona-Fälle zur Kenntnis nehmen müssen, aber es gab jede Menge sachliche und verlässliche Informationen über die Gesundheitskrise und, soweit ich das als bloße Auslandsschweizerin noch beurteilen kann, kaum politische Intrige. In Amerika ist das anders. Die USA reagieren auf das Coronavirus mit einem unübersichtlichen Flickwerk von unvollständigen oder gar widersprüchlichen Informationen und Maßnahmen. Denn hier kommt es in den entscheidenden ersten Wochen auf die Parteizugehörigkeit an, ob man das Coronavirus als Pandemie ernst nimmt und sich entsprechend verhält oder eben nicht. Allen voran ist und bleibt Präsident Trump ichsüchtig, wissenschaftsfeindlich und beratungsresistent. Seine Fans behindern eine wirksame Eindämmung der Pandemie, weil sie, genau wie ihr Idol, die Bedrohung durch das Virus leugnen oder kleinreden. Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis etwa, weigert sich beharrlich, die vielbesuchten Strände in seinem Bundesstaat zu schließen. Die größte evangelikale Universität der Welt, die Liberty University in Virginia, lässt entgegen behördlicher Verordnung mehrere tausend Studierende auf dem Campus wohnen. Und prompt breitet sich die Krankheit aus. In Baton Rouge, der Hauptstadt von Louisiana, predigt Pfarrer Spell trotz Versammlungsbeschränkung weiterhin in einer vollgepackten Kirche. Er sagt, die Corona-Krise sei politisch motiviert und nur der feste Glaube könne das Virus besiegen. So ähnlich sagt es auch meine angeheiratete amerikanische Verwandte. Das Coronavirus sei doch bloß ein Komplott, um Donald Trump zu schaden. Der nationale Katastrophenschutz ist in den letzten Jahren durch Sparmaßnahmen kleingeschrumpft worden und schlecht organisiert. Die Bundesstaaten und Städte, ja die einzelnen Krankenhäuser, sind bei der Beschaffung von Schutzmasken, Beatmungsgeräten oder auch Notbetten größtenteils auf sich selbst angewiesen. Der demokratische Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, sagte am 22. März auf CNN: Wir konkurrieren gegeneinander. Wir konkurrieren gegen andere Länder. Da draußen geht es zu wie im Wilden Westen. In den USA trifft das Coronavirus nicht nur auf ein ideologisch zerstrittenes, sondern auch ein sozial arg geschwächtes Land. Darunter leiden die schwächsten Glieder der Gesellschaft, die Kinder. Wie in Europa sind auch in Amerika wegen des Coronavirus die Schulen geschlossen worden. Der Bildungsauftrag muss plötzlich via Fernunterricht erfüllt werden. Das ist schwierig genug. In meinem ländlichen und eher armen Heimatstaat Vermont kommt zum Unterrichtsplan jedoch noch eine große Herausforderung hinzu. Rund 30.000 Kinder haben bisher jeden Tag 2 ihrer 3 Hauptmahlzeiten unentgeltlich in der Schule bekommen. Nun gilt es sicherzustellen, dass sie als Folge der Corona-Krise nicht hungern müssen. In den Lokalzeitungen und auf digitalen Nachbarschaftsforen werden seit kurzem die Öffnungszeiten von neuen Essensausgabestellen für Kinder und Jugendliche bekannt gegeben. Ein Angebot, das Tag für Tag von Freiwilligen bereitgestellt wird. In manchen Vermonter Gemeinden fahren die großen gelben Schulbusse weiterhin jeden Morgen ihre übliche Route ab. Nicht, um die Kinder für die Tagesschule einzusammeln, sondern um an den gewohnten Haltestellen Gratismahlzeiten für die Familien abzugeben. In den USA werden jeden Tag rund 30 Millionen Gratismahlzeiten an bedürftige Kinder verteilt. Rund die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler sind auf solche Nahrungshilfe angewiesen. Das ist die beschämende Normalität in diesem reichen Land. Wer chronisch Not leidet, wer ständig an die Grenzen des Machbaren stößt, wer sich also bereits in einer Ausnahmesituation befindet, den trifft eine Katastrophe wie die Corona-Pandemie besonders hart. 27,5 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner hatten schon vor Ausbruch des Coronavirus keine Krankenversicherung. Nun haben weitere Millionen von Amerikanern ihre Stelle und damit auch die vom Arbeitgeber organisierte Krankenversicherung verloren. In den USA sind bloß Menschen über 65 durch die staatliche Einheitskasse Medicare abgesichert. Ein Medicare für alle gibt es nicht. Jedenfalls noch nicht. Die 60-jährigen Eltern meines Schwiegersohnes erwogen deshalb ernsthaft, die Corona-Krise in Costa Rica auszusetzen, wo sie eine kleine Pension betreiben. In Costa Rica, das vielerorts immer noch als Entwicklungsland aufgeführt wird, ist die Gesundheitsvorsorge im Gegensatz zu den hochentwickelten USA nämlich bereits für alle Menschen vom Staat garantiert. Ein amerikanisches Bundesgesetz schreibt seit kurzem vor, dass Coronavirus-Tests auch Unversicherten zustehen. Doch wie ich aus meinem persönlichen Umfeld weiß, ist es nach wie vor sehr schwierig, an Tests zu kommen. Ein Reporter fragte den US-Präsidenten kürzlich, wieso Stars aus der Sport- und Unterhaltungswelt großzügig auf das Coronavirus getestet würden, während vielerorts selbst Menschen mit verdächtigen Symptomen kaum Zugang zu diesem wichtigen Test hätten. Donald Trump wollte die Existenz solcher Zweiklassenmedizin erst bestreiten. Doch dann schwenkte er um und sagte, "That's the story of life." So ist das Leben. Vom ungeheuren Corona-Informationssturm der ersten Tage ist mir ein Essay in Erinnerung geblieben, der erklärt, wie tief unsere Furcht vor Seuchen verankert ist. Infektionskrankheiten waren für die Menschheit tödlicher als alle Kriege zusammengenommen. Diese evolutionäre Erfahrung lasse sich nicht so einfach abschütteln. Ich konnte mich beim Lesen ohne weiteres einfühlen in den Bauern, der vor Jahrtausenden in genau vorgeschriebener Art und Weise seine Kuh opferte, um die drohende Plage von sich und den Seinen abzuwenden. Ist es so abwegig, wenn ich eine Spur dieses ritualgläubigen Bauern in den heutigen Reaktionen auf die Pandemie wiedererkenne? Händewaschen und Social Distancing sind wissenschaftlich fundierte Anweisungen zur Eindämmung der Epidemie. Doch weshalb müssen es eigentlich genau 2 Meter Abstand sein? Und wieso genau 20 Sekunden Hände waschen? Wieso werden die jeweils noch erlaubten Ansammlungen von Menschen 100, 50, 10, 5 zahlenmäßig stets so genau, wenn auch ständig wechselnd vorgeschrieben? In den USA wird uns geraten, beim Händewaschen zwecks Zeitmessung 2-mal das Lied Happy Birthday zu singen. Ich finde das eher geschmacklos angesichts der exponentiell wachsenden Anzahl von Corona-Kranken und Corona-Toten. Aber ich verstehe, dass auch wir heutigen Menschen hoffen, mit möglichst genau vorgeschriebenen Abläufen, ja Ritualen, eine nicht vollständig verstandene Bedrohung abwenden und kontrollieren zu können. Wir wollen etwas tun. Wir wollen aktiv sein angesichts der Gefahr. Die Epidemiologin Emily Landon aus Chicago sagte es kürzlich so. Es ist wirklich schwierig zu denken, man rette die Welt, wenn man auf der Couch sitzt und Netflix schaut. Doch genau das sei richtig und notwendig. Nichts tun, damit möglichst nichts geschieht. Um eine Pandemie wirkungsvoll einzudämmen, braucht es Geduld, Weitsicht und Solidarität. Die meisten Regierungen in der ganzen Welt haben das mittlerweile eingesehen. Doch Präsident Trump will eine schnelle und telegene Wunderkur für sein Großamerika und vorab für das eingebrochene Börsengeschäft. Nach nur einer Woche von Ausgangsbeschränkungen in den USA klagte der Regierungschef vor versammelter Presse, »Unser Land ist nicht dazu geschaffen, stillgelegt zu werden.« Die Ärzte würden den Laden am liebsten auf Jahre hin dicht machen, schimpfte Donald Trump. Doch er finde, die Heilmethode dürfe nicht schlimmer sein als die Krankheit. Amerika wird sehr bald wieder im Geschäft sein, versprach der US-Präsident am 23. März. Am gleichen Tag warnte die Weltgesundheitsorganisation, die USA entwickelten sich zum neuen Epizentrum der Pandemie. Einen Tag später verkündete der Präsident, wieder alle Vernunft, er wolle das Land bereits an Ostern zu neuem Leben erwecken. Geduldig, aber hartnäckig, korrigierte der oberste Seuchenbekämpfer der USA, der erfahrene Immunologe Anthony Fauci, das Virus bestimmt den Zeitplan, nicht wir. Seit Ausbruch der Corona-Krise hat die US-Regierung in wildem Zickzack die verschiedensten Phasen der Krisenreaktion durchlaufen. Hartnäckiges Leugnen und Verharmlosen der Pandemie. Dann plötzliches Umschwenken zu martialischer Rhetorik mit Donald Trump als oberstem Feldherrn im Krieg gegen den unsichtbaren Feind. Ein paar Tage später und bei immer noch exponentieller Ausbreitung des Virus wechselte der launische Präsident zurück zur Minimierung der Gefahr. beziehungsweise zum kaltblütigen Aufrechnen von Tod gegen Dollar, von kurzfristigem wirtschaftlichen Schaden gegen den bleibenden Verlust von Menschenleben. Seit jeher zwangen Seuchen die Regierungen dazu, ihre eigenen politischen Interessen gegen das Allgemeinwohl abzuwägen. Die Geschichte der USA ist in dieser Frage nicht gerade ruhmreich. Die ersten Krankheiten, welche weiße Einwanderer beginnend mit Christoph Kolumbus auf den Kontinent einschleppten, rafften die indigene Bevölkerung rasch dahin, was wohl im Interesse der europäischen Kolonialisten war. Ein gesellschaftliches Ganzes, das alle Menschen umfasst hätte, gab es damals nicht. Während der Pockenepidemie, die zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges in der Mitte des 19. Jahrhunderts wütete, wurden die infizierten Soldaten, wenn möglich, unter Quarantäne gestellt. Darüber hinaus interessierten sich die Kriegsparteien nicht besonders für die Eindämmung der Krankheit, obwohl es damals bereits eine Pockenimpfung gab. Die neu befreiten Sklavinnen und Sklaven überließ die US-Regierung gänzlich ihrem Schicksal. Dass die Pockenepidemie die schwarze Bevölkerung besonders hart traf, sah man als Beweis für die Minderwertigkeit und Unreinheit dieser Rasse. Ziemlich geistesverwandt reagierten die offiziellen USA auf die AIDS-Krise der 1980er Jahre. Man nannte die Immunschwäche Schwulenpest und reagierte sehr zögerlich, da die Krankheit ja, wie man erst meinte, nur eine marginalisierte Minderheit dahinraffte. Das heutige Coronavirus gefährdet in erster Linie ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen. Wollen die USA diese Risikogruppe zu neuen Opfern der faschistoiden natürlichen Auslese machen? Immer mehr rechtskonservative Politiker schlagen vor, gerade ältere Amerikanerinnen und Amerikaner sollten zurück an ihre Arbeitsplätze gehen, um die Wirtschaft zu retten. Der konservative Radiomoderator Glenn Beck, selbst ein Mit-50er, sagte kürzlich in einem TV-Spot, auch wenn wir alle krank werden sollten, ich würde lieber sterben, als mein Land töten. Ist das der Gipfel der kapitalistischen Zivilreligion? Dass wir unsere Gesundheit aufs Spiel setzen und, wenn nötig, auf dem Altar des amerikanischen Traums unser Leben opfern? Offenbar führt uns die Menschheitsgeschichte vom Tieropfer unseres frühzeitlichen Bauern auf Umwegen zum Menschenopfer zeitgenössischer Politiker. Wo sind wir denn? Die Länge und das Ausmaß von Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus werden wir in den kommenden Monaten des Öfteren prüfen und anpassen müssen. Medizinerinnen, Epidemiologen, Ökonominnen und Psychologen werden den Regierungen die erforderlichen Daten liefern. Aufgabe von uns Bürgerinnen und Bürgern ist es, klarzustellen, sozialdarwinistische Ideen stehen im 21. Jahrhundert nicht zur Diskussion. Es gibt in den USA, wie überall, viel zu viele Menschen, die in der Corona-Krise Klopapier, Mehl, Zucker und sogar die für das Gesundheitspersonal lebenswichtigen Schutzmasken horten. Es gibt sogar Amerikaner, die ihr Waffenarsenal aufstocken und bereit sind, ihre Warenlager notfalls mit dem Gewehr gegen Diebe und Plünderer zu verteidigen. Doch da ist auch meine betagte Nachbarin, die jeden Tag die älteren Menschen in der Umgebung anruft und sicherstellt, dass es ihnen gut geht und dass sie alles Nötige im Haus haben. Ich treffe Kassiererinnen im Supermarkt, die trotz Ansteckungsrisiko gelassen ihrer Arbeit nachgehen. Musikalische Bekannte schicken mir Trostlieder in jedem nur erdenklichen Stil. In der Familie stellen wir die lang geplante Babyparty kurz entschlossen online und überbieten uns mit Ratespielen zu Gewicht, Länge und Musikvorlieben des künftigen Kindes. Am Sonntag leiten die beiden Laienpfarrerinnen unserer Kirchengemeinde einen digitalen Gottesdienst. Der Ton ist etwas verzerrt, die Echos häufen sich. Doch auch so haben wir uns ein kleines Stück Gemeinschaftlichkeit und Normalität erarbeitet. Wenn ich mit Freundinnen oder mit meiner großen Familie telefoniere, Skype oder SMS austausche, gibt mir das ein paar entspanntere Momente, in denen ich mich nicht frage, wo und wie das erwartete Enkelkind in ein paar Wochen zur Welt kommen wird, wenn die Krankenhäuser überfüllt sind. Wo ich nicht darüber nachdenke, wie die 100-jährige Tante in ihrer Alterswohnung allein zurechtkommt, jetzt, da wir sie nicht mehr besuchen dürfen. Oder mir den Kopf zerbreche, wie die arbeitslose Nachbarin den nächsten Monat finanziell über die Runden kommen wird und mir ausmale, wer als nächstes krank werden könnte. Seit ein paar Tagen fordern mich Bekannte per Mail auf, ich solle doch aus meinem Stoffvorrat Schutzmasken für die Krankenhäuser nähen. Sie verweisen mich auf zahllose Anleitungsvideos und zeigen mir Fotos der fertigen Produkte in den fröhlichsten Farben. Erstaunlich ist, dass das Pflegepersonal solche geblümten, gefalteten Handarbeiten wirklich haben will. Die Krankenhausangestellten sagen, mit diesen Ersatzmasken könnten sie immerhin ihre standardisierten Schutzgeräte länger tragen. Schätzungsweise 3,5 Milliarden Schutzmasken braucht es während der Coronavirus-Pandemie. Die nationale Katastrophenschutzbehörde hatte bloß 40 Millionen, ungefähr 1% des Bedarfs auf Lager. Zu spät erkennen die Verantwortlichen, Produktion auf Abruf geht hier nicht. Nachtrag 2. April. Ich habe für mich selbst einen Gesichtsschutz genäht, weil ich denke, dass das Maskentragen bald obligatorisch wird. Seit meiner Rückkehr nach Vermont Mitte März hat sich die Zahl der Infizierten und Toten in den USA verzehnfacht. Die Experten rechnen nun mit mehreren 100.000 Covid-19-Opfern. Sogar Präsident Trump sagt, dass uns harte Zeiten bevorstehen. Gleichzeitig prahlt er, seine täglichen Corona-Pressekonferenzen hätten höhere Einschaltquoten als die Fernsehshow The Bachelor. Kürzlich habe ich mich durch die Wohnung schlurfen gehört und bin erschrocken. So hört sich das an, wenn einen die Corona-Krise niederdrückt. Sobald die Sonne scheint, gehe ich hinaus und lockere die Erde in meinem Gemüsegarten vor dem Aussehen und Anpflanzen. Dieser bescheidene Blick in die Zukunft schafft Raum für größere Fragen. Wie wird dieser Ausnahmezustand unser Zusammenleben verändern? Wie können wir die andere große Pandemie, die Erderwärmung, eindämmen und verlangsamen? Wird die Welt, deren globale Vernetztheit das Virus eindrücklich dokumentiert hat, solidarischer werden? Oder kapseln wir uns noch nationalistischer ab? Macht die Wirtschaft nach der Krise im alten kapitalistischen Stil weiter? Oder ist am Ende doch ein anderes, sozialeres Zusammenleben denkbar?